Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Auf Spurensuche sind wir in dieser Sendung. Zwei Dichter ihres Lebens ist der Titel. Es geht um die Dichter H.C. Artmann und Wolfgang Bauer, zwei Größen der österreichischen Nachkriegsliteratur, denen eine Wiener Vorlesung im Gartenbaukino gewidmet war. Die Geburtstage von H.C. Artmann und Wolfgang Bauer jähren sich heuer zum 100. bzw. zum 80. Mal. Die beiden trafen erstmals 1962 bei einer Lesung in der Wiener Sezession aufeinander, heißt es in der Einladung der Wiener Vorlesung. Bauer war als ganz junger Autor auf dem Podium, der berühmt-berüchtigte Poet H.C. Artmann aus Wien-Breitensee im Publikum. Verbindend ist nicht nur ihre langjährige Künstlerfreundschaft, sondern auch die Nachbarschaft ihrer hinterlassenen Manuskripte, Briefe und Dokumente. Sowohl von Artmann als auch von Bauer bewahrt die Wien-Bibliothek nämlich bedeutende Nachlassbestände auf, aus denen sie in der folgenden Stunde eine launige Auswahl von Bekanntem und Unbekanntem hören werden. Dargeboten und besprochen von der Literaturexpertin Daniela Striegel, dem Schauspieler Erwin Steinhauer, es moderiert der Autor und Regisseur Max Gruber.
Aus Wolfgang Bauer das Herz. Krüppel. Sprache. Sprache, du Krüppel, lächerliches Geschwür deiner selbst, röckelnder Auspuff, Weltverzerrer widerlicher, Teenager-Traum zitternden Hirnpuddings. Taub, blind, stolperst du auf morschen Krücken über deine verbeulten Raster. Nicht einmal aufheben kannst du dich. Tieffliegender Schwächling. Deine Anbiederei, deine gespielten Selbstmorde gehen mir auf die Nerven. Dein dummes Gerede, dein Propagandastaat aus Dichtkunst, deine Buchstaben widern mich an. Kindischer Runen eines sogenannten natürlich von dir erschaffenen Lebens. Sprache, du Krüppel. Lächerliches Geschwür deiner selbst. In dich will ich mich einschleichen, dich von innen aushöhlen, bis du dich vergisst und die Welt und Zeit wieder eins sind. Dann setze ich dir einen wortlosen Grabstein. Vorher aber noch will ich dich teuflisch foltern, chinesisch, japanisch. Mittelalterlich werde ich dich zwicken mit glühenden Zangen, Pfau hinkender, dass du jammernder zugrunde gehst. Kurz vor deinem schrecklichen Tode werde ich noch, ob du es willst oder nicht, dichten mit dir, dass du schreist.
Und jetzt die Stimme H.C. Artmanns.
Als des Morgens Wangenröte Ilsebel aus Träumen schob, war das Alpha ihrer Worte Meister Artmann, Frauenlob. Braun die Locken, Kohleaugen, roter Lippen, Nelkenschwung und der Nacken einer Schwänin, Veneris Verkündigung. Ihre Lenden zierte Seide, zart und Sarazenengrün. Ach, aus ihrem Unterhemde sah man Rosenäpfel glühen. An das Fenster eilt die Holde, zog die Jalousien fort, blickt in den erwachten Garten, wo ein Lusthaus ist, mein Ort. Ihre schön verwunschene Stimme drang mir warm ans linke Ohr, ließ mein Blut wie Laub erbeben, trug zur Kehl mein Herz empor. Und schon saß ich vor der Tinte, tauchte forsch die Feder drein, setzt auf weiße Blätter Zeilen, zierlich, negroid und fein. Mühelos flossen meine Reime aufs Papier durch frühen Tag, und aus tauverglasten Bäumen tönte froher Finkenschlag. Bald drauf pfiff ich meiner Taube, hieß sie schweben zum Balkon in die Finger ihrer Hände, bracht sie meinen Liebeslohn. Wallt es, Wotan, dass ich nimmer von der Dame scheiden muss. Gib mir ewig Tag und Nächte, um zu tauschen Vers für Kuss.
Dankeschön. Ich muss dazu sagen, muss da kurz nachhaken. Lieber, du hast dir diese beiden Texte zum Einstieg ausgesucht. Waren die Beweggründe, dass sie für das Schaffen, was wahrscheinlich schwierig ist, bei Dichtern mit so ausuferndem und facettenreichen Werk, waren das für dich typische Texte, wenn man den Begriff verwenden darf?
Naja, das kommt darauf an, wie man zu den beiden Dichtern, wie lange einem die beiden Dichter begleitet haben. Mich hat der H.C. begleitet seit meinem 7. Lebensjahr. Wann ist der Schwarze Tinten rausgekommen?
68.
58. Da war ich 7. Ja. Und ich hatte gerade das Lesen in der Volksschule erlernt. Und mein Vater hat mir als 7-jähriges Kind die Schwarze Tinten zum Lesen gegeben.
Das und erklärt
ich,
einiges.
Und ich, oder? Bin ja. Dann, ich bin dann, glaube ich, wochenlang über das Wort bin ich gescheitert. Jedenfalls, das war der Beginn meiner Auseinandersetzung mit H.C. Artmann, die bis heute anhält und die es noch sehr, sehr lang wahrscheinlich geben wird. Und warum ich dieses Gedicht ausgewählt habe, hat einen ganz einfachen Grund. Mein Live-Programm, ich bin Abenteurer und nicht Dichter, hat eigentlich den tieferen Zweck, um dem Publikum ins Gedächtnis zu rufen, dass der H.C. Artmann kein Mundartdichter war. Er selbst sagte, 0,5% seines Schaffens ist Dialekt, der Rest ist Hochdeutsch. Und darum habe ich mir, außerdem ist das für mich eines der schönsten Liebesgedichte. Das würde ich gerne meiner Dame so vortragen. Das gefällt mir sehr gut, auch persönlich. Ja, und das andere hat mit dem Wolfi Bauer wahnsinnig viel zu tun. Denn den Wolfi Bauer habe ich persönlich kennengelernt, 1986, als Klaus Peimann das Burgtheater übernommen hat. Und er hat Wolfi Bauer mit einer Inszenierung seines eigenen Stücks Herr Faust spielt Roulette betraut. Und das waren die witzigsten 4 Wochen meines Lebens. Wir wussten alle nicht, was jetzt wirklich Regie ist. Jedenfalls haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben Menschenfleisch gegessen auf der Bühne, auch interessant, das macht man auch nicht jeden Tag. Und dann habe ich in späteren Jahren noch dieses wunderbare Stück Change gespielt im Volkstheater. Und da kam der Wolfi zur Premiere und das war ein wunderschöner Augenblick. Daher diese 2 Sachen.
Dankeschön. Beim Wort paar Tatzel, Bartezettel, musste die Frau Dr. Strigl schmunzeln. Ich weiß auch ganz genau, warum. Es gibt auch zum Nass eine ganz schwere Empfehlung auf einer deutschen Literaturplattform. Man findet es auf YouTube, ein Gespräch zwischen Ihnen und dem Clemens Setz. Anlässlich einer Edition, die Clemens Setz betreut hat. Und auch er erklärt, wie über das Wort Bartezettel gestolpert ist. Und daher Sie haben ihm dann auf die Sprünge geholfen. Und daher wollte ich Sie fragen, was ist für jemanden, der wie Sie über Theodor Cramer promoviert hat, daher sozusagen eine Einflugschneise sondergleichen für die Lyrik, für die österreichische Lyrik hat, wie würden Sie jetzt H.C. Hartmann und Wolfgang Bauer im Rahmen der österreichischen Lyrik primär einordnen, bewerten? Was ist Ihr persönlicher Zugang zu den beiden?
Also mein persönlicher Zugang zu H.C. Hartmann war in der Schule, aber nicht mit 7, sondern das war schon das Gymnasium. Und man hat ihn auch nicht in der Schule gelesen, sondern ich habe ihn mir für meine persönliche Leseliste und dann Matura ausgesucht. Und da gab es einen grünen Band, den viele Hartmann-Fans hochhalten, nämlich das Best of H.C. Hartmann, ein grünes Taschenbuch, und da ist eigentlich alles, da ist die Lyrik drinnen, nicht nur die Dialektlyrik, und da sind Theaterstücke und Prosastücke drinnen. Und H.C. Hartmann ist natürlich ein ganz anderer Typus als Dichter, als etwa Theodor Cramer, einer, der einen ununterbrochen überrascht und verzaubert. Also ich habe wirklich immer wieder in diesem Band gelesen, weil so viel drinnen ist, was man aus anderen Gedichten auch des 19. Jahrhunderts kennt, so viele Bilder und andererseits ganz überraschende und verblüffende Konstellationen und ja, und Witz ist drinnen. Und bei den vorgetragenen Gedichten hat man ja schon gemerkt, was der Unterschied der Temperamente sein könnte. Also Bauer mimt den Kraftlakel, der ist mit der Sprache in einer Art schon etwas gewalttätigen, erotischen Techtelmechtel aufnimmt, dass eher so der, wo es der Sprache an den Kragen geht. Und das geht natürlich gegen diese ganze Sprachverherrlichung und diesen Weihrauch, den man um das Dichtertum verbreitet hat. Und H.C. Hartmann macht das mehr auf die charmante, auf die liebenswürdige Tour. Also sein Zugang zur Dichtung ist eher so einer der, wir könnten sagen, des Verführenden und nicht des Überwältigenden.
Das gibt mir ein Stichwort. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe ja ungefähr 60 Seiten. Wir könnten mit dem, was wir vorbereitet haben, ich hoffe, Sie haben viel Zeit. Wir sitzen sicher bis lange nach Mitternacht hier. Aber ich muss das doch verhindern, weil wir außerdem live auf Sendung sind. Aber Sie haben mir gerade das Stichwort gegeben, für zwei typische Texte, wir haben es uns nicht ausgemacht, aber genau das, was Sie gesagt haben, die Temperamente der beiden Dichter, kommen in den folgenden beiden kleineren Texten zum Ausdruck, die wir als nächstes für diesen Abend ausgesucht haben.
H.C. Hartmann, Zueignung aus Gedichte über die Liebe und die Lasterhaftigkeit, Frankfurt 1975. Lerne was, so hast du was. Kauf dir drum ein Tintenfass, füll die Feder dann darin, nimm Papier, schärf deinen Sinn. Schreibe nicht ein Lichtgedicht. Weiß schreibt nur der böse Wicht. Krauchen soll's durch Blut und Bein bis ins Herzenskämmerlein. Und das zweite Beispiel. Aus Stilles Schilf, Wolfgang Bauer. Seine Augen sind der Kraken, seine Ohren Stethoskope, sein Bleistift der rasende Atem Gottes, sein Körper ist von Geist gespeist. Nie erhört, oft warnend wandert der Dichter durch den Garten des Lebens. Manchmal sieht ihn Gänseblümchen, manchmal blättert der Wind neugierig in seinem Notizblock. Erscheint mal ein Buch von ihm,
stirbt er vor Freude.
Ja. Nie erhört, oft warnend. Und erscheint ein Buch von ihm, stirbt er vor Freude. Da sind wir natürlich gleich bei dem Lebensentwurf des Dichters, der lauschend durch die Welt geht. Und wie Thomas Kling so schön gesagt hat, die Gedichte sind feurige Plädoyers für die Wahrnehmung der Welt, akustisch und optisch. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil Gedichte gehören gelesen, Gedichte gehören gehört und vorgetragen und dafür sind sie gemacht. Das ist auch vielleicht die Flüchtigkeit. Und darum ist es so, wir feiern heute zwei...
Entschuldige, darf ich dir was sagen? Ja? Ich glaube, Gedichte gehören zyklisch gelesen, weil wir nicht in jeder Lebensphase die Gedichte so verstehen, wie vielleicht in sieben Jahre später, weil wir entwickeln uns weiter. Ja. Es gibt Gedichte, über die haben wir... Ich konnte vor 20 Jahren mit Bert Brechts Flüchtlingsgesprächen nichts anfangen, ja. Ziffler und Kalle. Jetzt verstehe ich sie. Das ist auch, bei der Lyrik ist es so, wir müssen Gedichte immer wieder lesen nach einiger Zeit, ja. Dann haben wir einen neuen Zugang. Zyklisches Lesen.
Aber jemand, der schon wie du mit 7 Jahren die Schwarze Tinte gelesen hat, hat natürlich einen mächtigen Vorsprung gegenüber anderen, die nicht zu einer pädagogischen Intervention ausgesetzt wurden, die wir vielleicht heute aus kinderpsychologischer Sicht auch als fragwürdig empfinden mögen. Aber die hat es ja sichtlich nicht geschadet.
Mir hat es sehr geholfen.
Sage ich, es ist eine Vorlesung, wir müssen ja sozusagen gewisse wissenschaftliche Empfehlungen abgeben. Daher sage ich bitte, wenn Sie Kinder, Enkel im Alter von zarten 7 Jahren haben, geben Sie ihnen die Schwarze Tinte und dann wird was Berühmtes aus Ihnen. Darf ich das schlüssig so behaupten oder ist der Dichter nie erhört, stets warnend, jemand, der letztlich zur Schattenexistenz verurteilt ist?
Manche Dichter tatsächlich, Hatze Artmann hat sich mit dem später dann so ungeliebten Band mit einer schwarzen Tinte aus dieser Schattenexistenz hinaus katapultiert. Und das, was Sie gesagt haben über Gedichte gehören gelesen und auch laut gelesen, trifft natürlich dafür zu, denn viele Rätsel, die bei der stillen Lektüre sich nicht erschließen, erschließen sich, wenn man ein Gedicht laut vorliest, noch dazu eines in einer solchen Transkription, wie es die Dialektgedichte von Artmann, wie sie sich geben, nämlich eigentlich sehr spröd. Und das ist überhaupt das Interessante bei Gedichten, die Geheimnisse für uns enthalten, dass sich diese Sprödigkeit mag sein, tatsächlich je nach Gefühlszustand auflöst, wenn wir sie uns mehrmals zu Gemüte führen oder eben auch laut vorsagen. Also je hermetischer, je unzugänglicher ein Gedicht scheint, desto eher würde ich raten, das laut zu lesen, auch wenn man keinen befugten Interpreten bei der Hand hat, einfach für sich selbst laut zu lesen.
Von manchen Dichtern im Artmannschen Sinn gibt es ja nichts zu lesen, weil Artmann hat ja im poetischen Akt gesagt, man kann Dichter sein, ohne ein einziges Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. Und manche Menschen waren für ihn von einer poetischen Aura umgeben, dass sie eine dichterische Existenz sind, ohne je verpflichtet zu sein, auch nur eine Zeile zu Papier zu bringen. Das sind natürlich automatisch Dichter, die keiner hört. Aber der H.C. Artmann hat dann die Selbstbeschreibung des Dichters in so wunderbare Worte gegossen, was es bedeutet, Dichter zu sein, und das gilt sicher im gleichen Maße für den H.C. Artmann wie für den Wolfgang Bauer, und er hat es betitelt, und das muss ich jetzt besonders erwähnen, es ist aus dem Buch Ich bin Abenteurer und nicht Dichter, Gespräch mit H.C. Artmann, aufgezeichnet von Kurt Hoffmann, ein wunderbares Buch im Amalthea Verlag, eine unschätzbar wertvolle Quelle, aus der wir uns heute schamlosest bedienen und daher auf diesem Weg innigst bedanken bei Kurt Hoffmann für diese so sensibel geführten Gespräche. Es ist ein bezauberndes Buch. Bitte, wenn Sie es nicht besitzen, mache ich jetzt Schleichwerbung. Ich empfehle es schwerstens. Ich merke, ich fahre jetzt ein bisschen in die Reichanitzki-Rolle. Das soll ich mir sofort wieder abgewöhnen. Bitte, Erwin, stell mich ab und trag das vor.
Du brauchst nur auf die Uhr schauen, dann weißt du genau, was geschlagen
hat. Ja, ich bin eh schon ganz nervös. Ja.
H.C. Artmann, über H.C. Artmann als Dichter.
Ich bin Abenteurer und nicht Dichter. In meinem Pass müsste stehen Abenteurer. Schriftsteller steht drinnen. Es gibt keine Dichter, sie sind Schriftsteller, sagte der Polizist. Der Jonk hat in seinem Pass stehen gehabt, freier Schriftsteller mit so Gänsefüßchen. Der Torini Heimatdichter. Die sind so blöd. Wenn man sagt, man ist Dichter, so ist es in Österreich Hochstapelei. Können Sie es beweisen? Ein Amerikaner fragt dich, wie viel verdienst du? Du sagst, naja, so und so wenig. Warum machst du nichts anderes? Der Engländer, wenn du sagst, du bist Dichter, sagt, interesting. Kannst du mir einmal etwas zeigen? Aber bei uns ist das immer verdächtig. Das ist im ganzen deutschen Sprachraum ist das so. Dichter? Haha, ich dichte auch. Eine Wasserleitung. Ich meine, das ist ja keine Berufsbezeichnung. Das ist ein Zustand. Und in Wirklichkeit interessiert mich die lateinische Literatur, die keltischen Dichtungen, die mittelalterliche Literatur und die großen Detektive und Abenteurer. Das bin ich wirklich. Aber wen interessiert es?
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ich bin der Kuppler, der Zuhälter der Wörter, die es miteinander treiben. Aber es muss halt immer ein anderer Puff sein. Die Wörter treiben Unzucht miteinander, die über mich hinweggeht. Und ich fühle, wie das Szenario ausgehen muss.
Dankeschön. Dieses unzüchtige Treiben der Wörter steht sicher als Metapher für das Essentielle an Atmans Umgang mit Sprache. Sehe ich das richtig oder ist es Koketterie mit der leichten erotischen Grenzüberschreitung?
Nein, ich glaube, der Eros des Schreibens ist schon ganz wichtig für Atman, also als Haltung. Und das hat mit dem poetischen Akt zu tun. Also eigentlich ist das ja eine sehr romantische Vorstellung, nicht? Also wir nehmen Atman als Avantgardisten wahr, aber Atman hat vieles vertreten, was etwa ganz quer zu der 68er-Bewegung steht, nämlich diese wirklich buchstäblich La-Polar-Haltung. Also dass man etwas macht, ohne damit einen kommerziellen Nutzen zu verbinden. Das ist heute geradezu revolutionär. Alles wird irgendwie verkauft und der poetische Akt besteht eben darin, dass man einfach nur isst, dass man womöglich irgendetwas ganz Zweck- und Sinnloses tut. Es gab in den 50er Jahren eine Prozession, die der Atman mit einigen Mitstreitern durch Wien veranstaltet hat, nicht? Wo er Lampions haben sie getragen und sie haben eigentlich nichts gemacht, außer in einer surrealistischen, wie man das damals genannt hat, Verfassung durch Wien zu spazieren. Und angeblich, so erzählt er, sei da die Polizei gekommen, hätte gefragt, ist das für Reklam? Und dann haben die gesagt, ja, natürlich. Und dann hat die Polizei einen Geleitschutz durch Wien gegeben, obwohl sie überhaupt nichts gemacht haben, außer eben einen poetischen Akt zu zelebrieren. Und ich glaube, dass das damit gemeint ist. Also Atman hat natürlich gewusst, was er kann und er war ein Handwerker. Also er hat genau gewusst, wie man Gedichte macht und wie man Texte macht. Er hat nicht gesagt, so wie Beuys, jeder ist ein Künstler. Aber er hat gesagt, es gibt Menschen, die sind eben Lebenskünstler, Existenzkünstler. Und das ist auch Dichtung.
Poesie, ja, genau.
Ja.
Da gibt's wir wollten immer, entschuldige, dass ich da unterbreche, weil du schaust auf die Uhr. Wir wollten immer, haben sie uns auch nie durchgesetzt, wir wollten immer ein Helmut Qualtinger Gedächtnistrinken machen, wo wir über die Ringstraße durch alle Bars in den Hotels gehen, aber da haben wir uns, ich habe zu wenig Teilnehmer gefunden, das war dann alles auf mich gekommen.
Naja, wir werden es dann nachher spontan beginnen.
Na gut, ich habe das in den Raum gestellt.
Und schauen, ob wir über den Parkring überhaupt hinauskommen. Und erinnert mich an die Performances von Harry Rowold, der ja auch so Open-End-Lesungen gemacht hat, solange halt der Whisky am Tisch gestanden ist. Da wir im Kino sind und ich mich nicht der Schummelei bezichtigen lassen möchte, haben wir Zuspielungen vorbereitet. Und die Frau Dr. Strigl hat mir jetzt ein Stichwort gegeben für die erste Zuspielung. Es ist, ich mache jetzt natürlich den Regieraum wahnsinnig, weil ich springe ein bisschen im Programm herum, aber es ist die Zuspielung 1. Es ist am Film Der Wackelatlas, der ein wunderbares Gespräch aufzeichnet, das die Emily Artmann und die Katharina Koponi geführt haben mit dem HC. Und da gibt es einen kurzen Ausschnitt und ich finde, er passt wunderbar zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Und ich bitte die Regie um die Zuspielung 1.
Inwieweit denkst du an den Leser, wenn du schreibst?
Überhaupt nicht. Ich schreibe, was mir passt. Ja, das klingt irgendwie sehr hochtrabend, aber es ist ja nicht. Weil wenn ich mich nach dem Leser richte, dann müsste ich irgendwie schreiben wie der Hanzengruber oder Stanzelgruber oder weiß Gott irgendwie.
Ja. Ja, genau. Er denkt nicht an den Leser, er dient der Sprache und wir werden der Quelle des dichterischen Schaffens sicher noch näher nachgehen. Und er war eben kein Stanzelgruber. Und es gibt einen Text von Wolfgang Bauer und wir haben das Glück, hier auf Textstellen greifen zu dürfen, die einerseits Literatur sind, andererseits aber sich auch mit dem Metier des Dichtens auseinandersetzen, mit dem Künstlertum. Und das sind auch die Themen, denen wir hier versuchen, ein bisschen näher zu kommen. Und der Text heißt »Manche Künstler sind Dichter« und stammt natürlich von Wolfgang Bauer.
Aus Werke, Band 6, Kurzprosa, Essays und Kritiken. Man setzt sich hin und wartet. Man stürzt nicht gleich zur Schreibmaschine oder spitzt den Bleistift. Irgendwo in einer staubigen Ecke des Zimmers sitzt oder steht man, geht herum und während sich ein kleiner Teil des Unterarms mit Gänsehaut überzieht, horcht man ängstlich, lauernd, erwartet geduckt den Anflug der Muse. Manchmal kommt sie wirklich. Wie begegnet man nun ihrer Liebe? Ich rede vom Wesen der Kunst und nicht vom korrupten Laufburschen Literatur. Ich gehe aufs Ganze. Ich mag nicht denken, wenn ich schreibe, weil ich ein Künstler bin. Ich liebe die Kunst, weil sie mich liebt. Vielleicht würde ich sie auch mögen, wenn sie mich nicht liebte. Ich kann es nicht sagen, weil sie seit jeher in mich verknallt war. Jetzt, wenn ich von ihr schreibe, merke ich, dass es eine große Liebe ist. Sie spricht schon durch mich. Alles, was ich hier schreibe, fällt unter ihre Kontrolle. Ich kann mich noch so gehen lassen, flotsch, es nützt nichts. Dann bin ich auch die Kunst. Ich kann mich natürlich nicht lernen. Viele glauben, sie könnten Kunst erlernen. Viele meinen, man könnte der Kunst durch diverse Techniken mit der Zeit beikommen. Aber ich will die Kunst nicht mit einer Frau vergleichen.
Ich will sie mit überhaupt nichts vergleichen. Ich will auch nicht entscheiden, ob sie ein Mensch, ein Geist oder ein Zustand ist. Ich will sie auch nicht danach fragen. Zwar könnte sie ein geistiger Zustand des Menschen sein, diese Möglichkeit will ich offen halten. Kunst ist ein unbekanntes Wort. Kunst hat nur eine Bedeutung. Kunst. Wer Kunst beschreibt oder interpretiert, ist bereits nur noch Schriftsteller. Er gehört jener parasitären Kategorie Mensch an, die wie winzige Milchegel an den Zitzen der Kunst hängen. Sie sind der oberste Teil der gefräßigen Traube, die sich von der Kunst ernährt. Der oberste und der ärmste. Alles müssen sie nach unten weitergeben. Die Kunstmilch wird immer saurer. Am unteren Ende dieses Geschwürs baumeln und saugen die Kritiker. Sie sind unruhig wie kleine Kinder, während sie ihre Magermilch schreiend kotzen und auch sonst viel Winter machen, tun sie der Kunst weh. Durch ihr Geschrei machen sie aber viele Leute auf die Kunst aufmerksam. Viele denken dann, vielleicht komme ich auch einmal an dieses wunderschöne Alter.
Frau Dr. Strigel, jemand, der den Literaturbetrieb nicht nur so gut kennt wie Sie, sondern ihn auch natürlich auch maßgeblich mitgestaltet und beide Seiten kennt, nämlich die der Kritikerin als auch die der Autorin, der Schriftstellerin, die der Kritik ausgesetzt ist. Was empfinden Sie angesichts dieses sichtlich aus tiefster Seele geschriebenen Textes von Wolfgang Bauer?
Naja, der Wolfgang Bauer hat sich eigentlich über die Kritik persönlich nicht zu beklagen gehabt. Die haben ja sehr schnell herausgefunden, was er kann. Prinzipiell ist das ein uralter Vorwurf, also seit Goethes Zeiten, dass die Kritiker eben partizipieren, schmarotzen, also hier nur noch das verdünnte Produkt zu genießen bekommen. Es ist natürlich verständlich, es ist auch ein uralter Vorwurf, dass die Kritiker das selbst nicht produzieren können, was sie an anderen kritisieren. Andererseits ist heute die Rolle der Kritik so schwach, dass ich ungern sozusagen noch weiter an ihr herummäkeln möchte. Also die Kritik ist, finde ich, für die Kunst als Widerpart und als Dialogpartner so wichtig, dass man, also dass man sollte es sich hier nicht zu einfach machen. Die Kritik, die diesen Namen verdient und nicht Buchreklam ist, sondern kritische Auseinandersetzung, ich bin sicher, dass auch Bauer das zu schätzen gewusst hat. Übrigens habe ich nachgeschaut jetzt und einer der ersten Kritiker, lobenden Kritiker von Wolfi Bauer in der Zeit, im Jahr 68 war Botho Strauß, also auch interessant, also dass vielleicht sollten öfter auch Autoren als Kritiker auftreten, eben weil die auch diese beiden Seiten kennen.
Die Jelinek hat auch über ihn was gesagt.
Ja. Kennst du, hast du erzählt? Ja, die Jelinek hat gesagt, er ist der größte zeitgenössische Dramatiker. Der Peter Handke hat gesagt, er war von uns das Genie. Und wir haben dann noch ein paar andere Stimmen über ihn. Also er konnte sich wirklich nicht beklagen. Und er wurde mit dem köstlichen Satz zitiert, anlässlich einer Aufführung von Magic Afternoon in Seoul wurde dann auch ein großes Literatursymposium abgehalten über den Dichter Wolfgang Bauer. Und er war ganz begeistert, was er da zu hören bekam. Und hat gesagt, das ist unglaublich, was mir alles einfällt, wenn ich schreibe. Ja? Und also er konnte sich wirklich nicht beklagen. Vor allem, weil später, wir kommen darauf zu sprechen, als er von dem Stil von seiner ersten Stücke abwich. Und da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, haben mir manche gesagt, er hätte jetzt literarisches Harakiri begangen, aber dann wäre er nicht Künstler gewesen. Und wie gesagt, auch Botho Strauß wird dann oft aus dem Zusammenhang gerissen, weil Botho Strauß hat es großartig gefunden, dass es völlig unliterarisches Schreiben wäre. Und nämlich, dass der Wolfgang Bauer eine trashige Umgangssprache auf die Bühne geknallt hat, die den Leuten das um die Ohren geflogen ist. Aber ich greife jetzt ein bisschen vor. Erwin, ich weiß, du liebst solche Dinge. Da muss ich mich jetzt an besonderer Stelle bedanken bei der Wien-Bibliothek, die diese Vorlesung mitbetreut, mitveranstaltet, mit unterstützt, bei Frau Anita Eichinger und dem Gerhard Hubmann. Sie haben mir es so bequem gemacht, ich hätte in der Wien-Bibliothek eigentlich für die nächsten 3 Jahre einziehen können. Man hat mir die Nachlässe von Wolfgang Bauer und hat mir mundgerecht aufbereitet für den Literaturliebhaber im Paradies. Sie blättern in Original-Tagebüchern, ohne wirklich indiskret zu sein, und entdecken einen Schatz nach dem anderen. Und ich wurde hier wirklich beglückt, aber noch zu schwerst überfordert. Sie werden an dieser Überforderung partizipieren, weil wir haben viel zu viel vorbereitet. Aber ich habe dieses Fundstück hier und es ist ein Text. Er trug ursprünglich den Titel Obszön von Wolfgang Bauer. Es ist im Nachlass, es ist nie erschienen. Obszön ist nie erschienen und er hat den Titel Obszön mit eigener Schrift durchgestrichen und drüber geschrieben Schicksal. Und bitte, Erwin, ich bewerf dich jetzt mit diesem Text und bitte dich, ihn vorzutragen.
Schicksal, also ich lese es als Schicksal, aber es muss wahrscheinlich Schicksal sein.
Das ist eine schlechte Kopie.
Na gut, ja, vor allem ist es so klein gedruckt, bis du gescheit hast. Na gut, ich probiere es. Der Herausgeber der pornografischen Zeitschrift Le Trou, Harry Mann, war gleich nach dem Erscheinen der ersten Nummer heftigsten Polemiken ausgesetzt, welche sich bis zum Erscheinen der zweiten in einem solchen Maße steigerten, dass nicht nur der Index, sondern auch das Gesundheitsamt drohte. Er sah sich gezwungen, den Vertrieb der ersten Nummer einzustellen und sie öffentlich als Schund zu verbieten. Die zweite jedoch, bei weitem obszöner als die erste, bezeichnete er, auf das alle Schimpfer seiner Reue einsichtig würden, als Parodie der ersten. Sie erreichte gigantische Auflageziffern, doch die Polemiken hielten an und zwangen ihn, die dritte Nummer, bei weitem obszöner als die zweite, als Parodie der zweiten zu deklarieren. Das ging so weiter bis zur 10. Nummer. Nun hatte er genug Geld. Er beschloss von nun an, literarische Talente zu fördern und zu verlegen. Doch diejenigen, welche bis dato gegen ihn polemisiert hatten, drohten mit der Anzeige, wenn er die letzte Nummer nicht abermals verböte und drauf parodierte. So blieb ihm leider nichts anderes übrig, als weiter zu pornografieren und den Durst seiner Feinde zu stillen. Sehr hübsch.
Ein Fundstück aus dem Nachlass. Vielen, vielen Dank. Und weil Sie es vorher angesprochen haben, es ist natürlich, also ich empfinde das ja als Parodie auf das Dilemma des Verlegers, der einen Dichter verlegen möchte und dann der Gefangene seines Erfolgs wird. Und ich finde, ironischerweise wurden ja sowohl H.C. Artmann als auch Wolfgang Bauer in gewisser Weise in der Wahrnehmung und in ihrer Wirkung Gefangene ihres Erfolgs. Der H.C. Artmann mit der schwarzen Tinten, der Wolfgang Bauer mit der unglaublich ungeheuren Wirkung von Magic Afternoon. Und man könnte vielleicht sagen, man hüte sich vor allem, was ein Erfolg ist. Man ist weiter gezwungen, ein Leben lang Pornografie zu betreiben. Ist das eine schlüssige Interpretation oder geht da mit mir wieder die Freude an den süffigen Formulierungen Wolfgang Bauers durch?
Naja, also er hat ja nicht unbedingt er ist ja nicht unbedingt beim Pornografischen geblieben, aber bei der drastischen Sprache schon, mit der er Furore gemacht hat. Und diese Drastik auf der Bühne, es ist schon interessant, wenn man das heute sieht, kann man das nicht mehr wirklich nachvollziehen. Also der Skandal, der damals ausgelöst wurde. Er hat ein Milieu auf die Bühne gebracht, ein Künstlermilieu, ein Bohem-Milieu, wo sich in Wirklichkeit der Bürger eh schon längst gedacht hat, dass es da so zugeht. Aber das dann eben auf der Bühne zu sehen und sozusagen realistisch, also pseudorealistisch, weil es ist natürlich sehr wohl künstlerisch gestaltet, das zu sehen und sozusagen ein Guckloch in diese Welt zu bekommen, das hat die Leute eben sehr empört. Also das auch ein anderer Einsatz des Dialekts als etwa bei H.C. Artmann, also eben den Dialekt verwendet, um diese Drastik noch zu verstärken und eben auch dann sozusagen Fachbegriffe aus der sexuellen Sprache des Dialekts verwendet. Und bei H.C. Artmann ist es mit dem Erfolg schon so gewesen, also wir haben jetzt schon von dem poetischen Akt gesprochen, da war natürlich, eigentlich hat er damit gegen seine eigene Proklamation verstoßen, nicht? Weil er so erfolgreich wie seine Schwarzen Tinten war, hätte er ja eigentlich nichts produzieren dürfen. Und außerdem hat er sich innerhalb der Wiener Gruppe damit nicht gerade beliebt gemacht. Denn ein Avantgardist, der plötzlich ein Volksliebling, ein Kultautor wird, der wird ja seiner Rolle auch nicht gerade, bleibt auch seiner Rolle auch nicht gerade treu. Also das war ihm selbst unheimlich und er hat eigentlich lange gebraucht, um sich davon zu emanzipieren.
Finden Sie eigentlich einen Grund dafür, warum der Wolfi Bauer eigentlich so selten zu finden ist als Autor auf den Bühnen? Ich glaube, in Deutschland ja noch weniger.
Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Ich weiß es nicht wirklich. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass einfach diese Aufregung heute nicht mehr, also man sieht, ich glaube, es geht ja nicht nur in diesen Stücken um dieses Milieu. Es werden ja auch, also es gibt ja einen Lieblingsausdruck, der auch in den Stücken vorkommt, nämlich der Rollenverlust. Und es geht ja darum, dass man die Rolle, die einem zugedacht wurde, nicht mehr spielen kann, dass man sich in dieser Rolle nicht mehr zurechtfindet. Also das geht ja eigentlich über das Milieu hinaus. Das ist ja sozusagen eine allgemein menschliche gesellschaftliche Frage. Aber die scheint verdeckt zu sein von diesem, was damals eben die Aufregung verursacht hat. Und wahrscheinlich müsste man das heute anders inszenieren. Also man kann also ein Skandal wird das nicht mehr verursachen, nicht? Also man müsste es anders machen und vielleicht
Bernhard geht sich ja auch nicht mehr für einen Skandal aus.
Genau, aber man kann es trotzdem spielen, weil man eben das andere heraus. Also man müsste etwas, was uns heute angeht, in der Inszenierung herauskitzeln, glaube ich.
Es ist irgendwie skandalös.
Kleiner Hinweis für Regisseure, bitte aufgepasst.
Ja. Bitte mitschreiben. Es ist irgendwie skandalös, dass es keine Skandale mehr gibt, wenn ich das so zusammenfassen darf.
Hast du Lust auf einen? Zirk dir aus, was ist, mach einen Skandal.
Du, wir sind im Kino, wo es früher Modeschauen gab.
Ja, also, da bin ich, also, der schöne Edi.
Also, entschuldige, denn
bitte mehr erinnern, mehr. Heißt
ja. Nein, also so einfach kriegst du mich nicht. Weil, was Sie gesagt haben, es sind ja die Stücke, vor allem die frühen vom Wolfgang Bauer, eigentlich Künstlerdramen. Und alle scheitern sie in diesen Rollen, alle scheitern sie im Kunstbetrieb. Daher glaube ich auch, finde ich so stimmig, dass der Wolfgang Bauer von diesem herrlichen Text die Überschrift von Obszön zu Schicksal geändert hat, weil diese Figuren alle ihren Rollen erliegen, manchmal Magic Afternoon endet sogar mit einem Mord. Und was den Erfolg betrifft, der dem H.C. Artmann ja sehr verbundene André Heller hat gesagt, genau das Gleiche, nicht? Also wie der Artmann plötzlich diesen Riesenerfolg hatte, kam das in der Wiener Gruppe gar nicht so an, weil der Lyriker hatte in der alten Schmiede zu sitzen vor 6 anderen Lyrikern, die sinnend nicken und das ist das Dichterleben, nie erhört und so weiter. Und da kommt dann einer her und hat diesen Riesenerfolg. Und dieses Buch war monatelang auf der Bestsellerliste Nummer 2. Monatelang.
Was war damals Nummer 1, das würde mich interessieren?
Ja,
Simmel.
Das weiß ich nicht.
Nein. Dr. Zhivago. Dr. Zhivago war Nummer eins und der HC Dicht. Und der André Hell hat ja gesagt, seine Beziehung zu dieser Dichtergruppe, die er als Junghupfer angehört hat, war nicht ganz unähnlich, weil er hat ja dann als Popkünstler, Riesen, also als Chansonnier, Songwriter, Riesenerfolg gehabt. Und das wurde ihm auch nicht verziehen, dass er plötzlich für 8000 Leute gesungen hat. Also der Dichter, der sich als armer Dichter sieht, ist dann ganz irritiert, wenn es dann plötzlich den, was die Amerikaner Stadium Poet bezeichnen, das heißt als den Poeten, der ein Stadion füllt. Und was mich besonders erfreut hat, ist heute, wenn wir das Gartenbaukino betreten haben, steht auf der einen Seite Wiener Vorlesungen, zwei Dichter ihres Lebens, und auf der anderen Seite Nick Cave. Das ist der neueste Film über Nick Cave, den ich für einen ganz, ganz großen Dichter halte. Von den zeitgenössischen Dichtern. Und ich glaube, die Angelsachsen haben ja auch ein viel, viel entspannteres Verhältnis zum Erfolg, wie du gesagt hast, how much do you make und so weiter. Da gibt es nichts Scheiteres, wo man mehr Geld verdient. Aber es ist nicht verboten, erfolgreich zu sein. Aber dem Erfolg steht man oft natürlich selber im Wege oder letztlich auch der künstlerische Gestus. Und da haben wir einen Text vorbereitet, lieber Erwin Artmann, über Artmann und das Dichten, wo es darum geht, wie er sich verpflichtet sieht, eigentlich immer Neues zu schaffen und nicht dort zu bleiben, wo er schon mal war und auch dort, wo er schon erfolgreich war. Und würdest du das jetzt bitte
lesen? Ja, ich möchte nur vorher was sagen. Man darf nicht glauben, dass es dem H.C. Artmann wirtschaftlich wahnsinnig gut gegangen ist, Zeit seines Lebens.
Stimmt.
Ich glaube, das... Ja. Also nicht vor allem in der frühen Zeit, war ja, wo er auch in Schweden war und in Deutschland. Er hat sich über den Buchverkauf nie wirklich wahnsinnig viel verdient. Er hat sich auch immer total gewehrt gegen den Begriff des Genies. Er hat gesagt, er kann mit dem Begriff Genie überhaupt nichts anfangen. Und der Gipfel war, dass er gesagt hat, wenn ich ein Genie wäre, würde es mir besser gehen.
Ja, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil mir kurz was einfällt. Der Ulrich Schulenburg, der legendäre Verleger, sowohl von H.C. Artmann als auch von Wolfgang Bauer, mit dem ich im Vorfeld sprechen auch durfte.
Von Turini, also
und auch von Turini und vielen anderen, ja. Aber in dem Zusammenhang unsere zwei Größen des heutigen Abends. Den habe ich darauf angesprochen, nämlich auch was Sie erwähnt haben, warum wir zum Beispiel in Wolfgang Bauer hat so wenig gespielt. Und er hat gesagt, es ist fast immer so, wenn ein Künstler stirbt, dann wird er einfach eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Dann kommt ein Germanist daher, entdeckt ihn wieder und dann gibt es sozusagen eine Renaissance.
Schön wäre es, also, wenn das so laufen würde.
Das ist die Hoffnung, die Uli Schulenburg mir auf den Weg mitgegeben hat. Wie gesagt, wir tragen es in die Welt hinaus, weil Gerhard Roth noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, also Magic Afternoon wäre das Stück zur Stunde. Aber natürlich, wie wir wissen, die Theater planen ihre Spielpläne sehr, sehr lange im Voraus und können nicht so schnell reagieren. So, jetzt habe ich die wieder unterbrochen, aber bitte kehren wir zurück zu dem, was irgendwann einmal so etwas wie ein Leitfaden dieses Abends war, den wir ohnehin schon längst verloren haben.
Ja, Artmann hat gesagt, ich muss immer was anderes, immer was Neues schreiben. Das Schlimmste, was man mir sagen könnte, Sie haben Ihren Stil gefunden. Wie erbärmlich. Ich könnte natürlich ein Schwarze Tinten noch und nöcher schreiben oder der Botanisiertrommel hunderte Gedichte hinzufügen. Oder ich könnte von Reime, Verse, Formeln jeden Tag das irgendwie hinschreiben. Das kann ich. Das ist auch irgendwie unfair. Natürlich machen das viele. Aber ich will doch kein Wackerl werden. Das ganze Leben immer das Gleiche schreiben. Das ist entsetzlich. Das Publikum ist sehr interessiert, dass sie schon etwas Bekanntes vorfinden. Deshalb werde ich auch nie eine große Streuung haben. Darum hätte auch heute eine Freude, wenn er das sehen würde. Da hat sie hier. Mein Zielpublikum ist immer ein anderes. Ansonsten hast du schon mit 40, er hat seine Form erreicht. Und in diese Form bleibt man dann die restlichen 30 Jahre, wird immer berühmter und geldgieriger. Als Lyriker kann man nicht auf den großen Erfolg hinschreiben.
Da müsste man sehr naiv sein. Ein Lyriker mit viel Geld, das wäre doch ein Schand. Der hat arm zu sein. Ich halte es für ordinär, Geld zu besitzen. Es auszugeben, das ist fesch.
Und jetzt darf ich die Regie um die Filmzuspielung 2 bitten. Das ist der Wolfgang Bauer aus dem Film, das muss ich kurz sagen, Alles reine Erfindung vom Harry Friedl und Hermann Pesekas. Das waren wunderbare Filme. Sie fallen heute in die Abteilung Videokunst, was einerseits mit dem künstlerischen Anspruch der Gestalter schon damals zusammenhängt, andererseits auch interessanter Aspekt, damit es ein sehr frühes Videomaterial ist und das entsprechend leidet und sich lange nicht so gut erhält wie alte Filmaufnahmen. Und daher bitte ich bitte, die Videozuspielung 2 uns zu gönnen.
Und ich habe mir gedacht, das Leben des Autors ist so. Du schreibst und du hast keinen Erfolg. Nicht? Und das ist auch vielfach so. Und dann habe ich plötzlich also eine große Phase des Erfolges erlebt, an den sich auch zwischendurch ein irrsinniger finanzieller Erfolg auch super angeknüpft hat, so wie eine Lawine ist das gegangen. Und dann ändert man sich natürlich und dann denkt sich, also das geht jetzt immer so weiter. Ne? Aber ich habe eines gewusst, also wenn ich immer meine Change und Magic Afternoon weiterschreiben würde, würde ich irgendwann einmal auf jeden Fall schlecht werden. Also würde ich mit meiner Arbeit auf keinen Fall zufrieden sein. Und in dem Moment würde ich auch auf jeden Fall in einen totalen Misserfolg hineintorkeln. Nicht?
Dankeschön. Und er ist ja dann auch irgendwie in den Misserfolg hineingetorkelt, weil natürlich an den Erfolg der ersten Stücke konnte der Wolfgang Bauer ja in der Form nicht mehr anknüpfen. Das hat eigentlich alles überstrahlt und um den Erfolg von Magic Afternoon zu umreißen, ich glaube, es hat in den ersten Jahren 50 Aufführungen erlebt, es wurde gespielt in San Francisco, im bereits erwähnten Seoul, in 7 Ländern Lateinamerikas. Es war ein Erfolg, wirklich ganz, ich glaube, den man auch in der Dimension vergessen hat, in wie vielen Ländern das gespielt wurde. Im Jahr 2000 wurde es sogar in Amerika nochmal verfilmt, das ist The Young Unknowns. Und also, das war ein Mega-Hit. Und, oder bin ich neige ich da zur Übertreibung?
Nein, überhaupt nicht. Er war plötzlich einer der wichtigsten Dramatiker des deutschen Sprachraums. Und Change wurde ja dann auch noch verfilmt. Also, das war auch für den kommerziellen Erfolg wichtig. Interessant finde ich es auch.
Erik Seeböck.
Genau, mit Seeböck. Also der Vergleich dieser beiden Haltungen sagt eben, dass sie nicht dieses Erfolgsmodell weiterführen wollten. Also sowas gibt es natürlich auch, ist auch respektabel, aber es ist viel reizvoller, dass man das Gefühl hat, ein Dichter setzt alles nochmal auf eine Karte und probiert etwas ganz Neues aus. Und mir ist vorhin mit der schönen Pointe, also Geld ausgeben, das ist fesch, eingefallen, dass Wieland Schmid, der eigentlich ein Kunsthistoriker war, aber befreundet mit all diesen Akteuren der Zeit, dass der mal erzählt hat, dass H.C. Artmann, als er ganz arm war, also vor der Schwarzen Tinte und kein Mensch ihn gekannt hat, aufgetreten ist wie ein König im Exil, also mit einer ungeheuren Würde diese Armut zelebriert hat.
Gut gekleidet.
Immer fesch angezogen und vor allem andere Dichter haben sich was ausgeborgt und dann hat man das Gefühl gehabt, man macht ihnen einen Gefallen. Artmann hat angeblich den sogenannten den Straßenbahnschilling, das war glaube ich 80 Groschen, hat damals eine Fahrkarte gekostet in den 50er Jahren, wie ein Fürst einen Tribut entgegengenommen, wenn man ihm das geschenkt hat, damit er zum Beispiel von Mödling nach Wien in der Nacht zurückgefahren ist. Also er hat das performiert, also er hat wirklich diese Rolle nicht nur gespielt, sondern verkörpert, dass es aufs Geld nicht ankommt im Leben.
Wunderbar. Ja, und ja, ich glaube, auch Gottfried Benn hat ja mal ausgerechnet, wie viel er im Leben mit seiner Lyrik verdient, hat er es auf 5 Mark gekommen und hat gesagt, man muss allein der Sache verpflichtet sein. Und ich erinnere mich an den Streit zwischen H.C. Adler und Ernst Jandl, was ist ein freier Autor, nicht? Und der Ernst Jandl hat gesagt, der ja Lehrer meiner Schule war, zu meiner frühkindlichen Prägung, und er hat gesagt, freier Autor ist der, der nicht vom Dichten leben muss, weil dann bin ich wirklich frei. Und der H.C. Adler hat gesagt, der freie Autor ist nämlich der, der Zeit fürs Dichten hat und keinen Job daneben. Also sie wurden sich da nicht einig, haben beide auf ihre Weise sichtlich ihren Weg gemacht. Und weil wir jetzt bei Jandl und H.C. waren, glaube ich, wollen wir jetzt natürlich eingehen auf die Verbindung von beiden. Und es ist ja schon angeklungen, wie die Freundschaft beider entstanden ist. Bei einer Lesung in der Sezession im Jahr 1968. Und davon berichtet Wolfgang Bauer in einem anderen Schatz, den ich der Wien-Bibliothek verdanke, in einer Laudatio, die Wolfgang Bauer auf den H.C. Adler gehalten hat, anlässlich der Verleihung eines Literaturpreises in Graz. Und wie immer ist es bei Wolfgang Bauer nicht ein persönliches Dokument, das viel über die Freundschaft beider erzählt, sondern das über beide Dichter sehr viel aussagt. Und wenn ich dich jetzt im Programm nicht völlig aus der Spur geworfen habe.
Ich habe gesehen, du hast einen Strich gemacht.
Ja, ich habe, weil ich habe
einen wahnsinnigen Strich.
Ja, immer wenn ich dich so nett anschaue, muss ich in Wahrheit auf diese Uhr da drüben schauen, die
vergiss sie, was ist eine Zeit?
Diese uns zugemessene Zeit runterzählt. Und daher muss ich jetzt leider einen Sprung machen zu dieser wunderbaren Laudatio.
Du hast heute noch was vor, sag's doch ganz ehrlich.
Auf dich warte, der Auto nicht, auf mich.
Ja, danke.
Ich bin ja mit der Straßenbahn hier. Und
ich bin mit der Straßenbahn gekommen,
ja,
so
bitte.
Kannst du mir nicht kommen.
Okay, aber normalerweise würde ich sagen, auf Herrn Steinhauer wartet ein
Wagen. Danke genug, ich lese jetzt, ja?
Ja.
Bauer über Artmann, eine Laudatio in Graz, ein Auszug. Ich lese aber nicht auf Steirisch. Lieber HC, heute bist du wieder einmal Steirer und Grazer. Heute haben wir dich in der Mangel. Vergiss einfach, dass du schon Dubliner, Londoner, Bregenzer, Salzburger, Wiener, La an der Tajara, Iberianer, Horner, Zürcher oder Berliner warst. Und zwar mit großer Begeisterung und in aller Wirklichkeit. Du bist eben das Gegenteil eines Kosmopoliten. Du bist etwas ganz Seltenes. Du bist ein Kosmonationalist. Gott sei Dank, denn was die sogenannten Kosmopolitiker derzeit gezwungen sind, durchzuziehen, ist unheilvoll. Das erste Mal sah ich dich in Wien 1962. Wir jungen Forumleute gastierten in der Wiener Sezession. Du, Konrad Beyer und Rühm wart im Publikum. Danke. Wir wagten es nicht, euch anzusprechen, aber wir beobachteten heimlich euer hektisches, offensichtlich durch uns ausgelöstes Gespräch. Was ihr geredet habt, haben wir nicht verstanden, doch immerhin, vielleicht umso direkter, schlug eure Aufgeregtheit in unsere ein. Und irgendwann fühlten wir uns plötzlich zugehörig zum Clan. Zur Loge der Dichter. Immer hast du dich zu den Jungen gesetzt und oft warst du jünger als die Jungen. Wir haben dich um dieses Zauberkunststück sehr beneidet und heute sehe ich erst, was für ein Kunststück das war. Du warst nie ein Anpasser. Du wurdest stets gebeten, dazu zu passen. Offensichtlich wurdest du in Breitensee schon als Wunsch geboren. So etwas wie du musste einmal passieren. Vielleicht zur Erhaltung der Literatur oder zugunsten eines Symbols, das überall gesehen wird. Wer weiß. Eine Ballade François Villons, die du, H.C., so fein übertragen hast, endet mit der traurigen Schlussfolgerung, dass Villon zwar alles auf der Welt kenne, nur sich selbst. Ich kenne euch alles, nur mich tue ich nicht kennen. Sich selbst nicht gekannt hat. Ich vermute, dass er mit sich selbst seine Dichtung meint. Er weiß nicht, woher das alles durch ihn entsteht. Ich weiß nicht, ob du es von dir weißt, hat sie, aber ich glaube, du willst es gar nicht wissen. Du ziehst es sicher vor, auf deinem immanenten Rätsel zu schwimmen, die durch es angefeuert durch die Lüfte zu schwingen, als mit Poetologen darüber zu diskutieren. Du sagst sicher nur weiter und meinst es ernst. Wie überhaupt dein Ernst erst dir überhaupt alles ermöglicht. Er ist es, der dich so sympathisch macht und deine Kunst so stark. Wolfi Bauer über HC.
Danke. Es gibt mehrere Wortmeldungen in dem Sinn, wo sowohl Wolfgang Bauer als auch HC Artmann den Ernst betonen im Umgang mit der Sprache. Was doch ganz erstaunlich ist bei zwei Dichtern, die so einen unglaublich spielerischen und humorvollen Umgang auch mit der Sprache hatten und in beide eigentlich auf ihre Art einen fast lausbübischen. Wie ist das verbunden?
Naja, man darf nicht vergessen, dass Spiel und Ernst da keine Gegensätze sind. Man kann ein Spiel nur spielen, wenn man es ernst nimmt. Man kann nicht ein Spiel spielen. Und so würde ich auch die beiden interpretieren. Also die haben eben die Sprache sehr ernst genommen und auch wenn sie Witze gemacht haben oder ironisch waren, dann war das eine ernste Form der Ironie. Also H.C. Artmann etwa hat ja eine unglaubliche Kenntnis gehabt von europäischen Literaturen. Also zum Beispiel die spanische, also ein Lieblingsdichter von ihm war García Lorca, hat eben auch Villon übersetzt. Und er hat das ernst genommen als poetische, über die Jahrhunderte reichende Verständigungsform. Und er hat übrigens auch, weil er war immer jung, obwohl er älter war als seine Kollegen oft, er hat, didaktisch zu wirken, hat er zum Beispiel die Mitglieder der Wiener Gruppe, die alle ungefähr um 10 Jahre jünger waren als er, mit diesen entlegenen, entweder historisch entlegenen oder geografisch entlegenen, ich denke an das Gälische, Dichttraditionen bekannt gemacht. Und die haben sehr viel von ihm profitiert. Man darf nicht vergessen, in den 50er Jahren nach dem Nationalsozialismus und dem Schulsystem und Universitätssystem des Nationalsozialismus hat man das alles zum Großteil überhaupt nicht gekannt. Also auch die ganze surrealistische Dichtung. Und Surrealismus ist ja auch eine Form des praktizierten Ernstes und nicht nur Unsinn.
Ja, was Unsinn betrifft, das ist für mich jetzt gleich ein Stichwort, um auf die Freundschaft von H.C. Artmann und Wolfgang Bauer einzugehen, weil aus dieser Begegnung entspannt sich dann eine wirkliche Künstlerfreundschaft. Man sieht aus mehreren Widmungen, wie wichtig das auch für Wolfgang Bauer war, für seine persönliche Entwicklung als Schriftsteller, die Wertschätzung H.C. Artmanns zu haben und sich derer gewiss zu sein. Sie haben auch viele Dinge dann gemeinsam unternommen, wie eine Erkundung, eine literarische Erkundung des Ungeheuers von Loch Ness, um diesem Monster literarisch beizukommen. Man vermutet, dass diese Reise am Grunde der Bole Schale von H.C. Artmanns berüchtigter Waldmeister Bole ihr unrühmliches Ende fand. Sie waren aber auch in den USA unterwegs. Man vergisst, wie kosmopolitisch diese beiden Dichter waren. Vor allem, und wir kommen darauf zu sprechen, wenn man merkt, wie sehr eine ganz regionale Sprachfärbung für ihr Schreiben dominierend war. Und nur eins, die Reisen in den USA hätten sowohl H.C. Österreich um den Dichter H.C. Artmann als auch Wolfgang Bauer fast beraubt, weil beide wären dort fast ums Leben gekommen. Der H.C. Artmann auf seiner Reise
nach Hollywood, die er gemeinsam mit Helmut Qualtinger und Peter Thürin und Uli Schulenburg unternommen hat, ist er einmal fast im Swimmingpool des Hotels Ambassador in Hollywood ertrunken und wurde von Peter Turini, der wieder aus dem Pool gerettet. Niemand anderer hat es bemerkt. Also Peter Turini hat nicht nur Großartiges für die österreichische Literatur in eigenen Schaffen geleistet, sondern auch indem er den H.C. Artmann rechtzeitig aus dem Pool gefischt hat. Und der Wolfgang Bauer war ein leidenschaftlicher Spieler, Roulette und Poker, und ist einmal irgendwo in einer Amerikareise in Harlem verschüttet gegangen und wurde dann vom Uli Schulenburg am nächsten Tag gemeinsam mit dem österreichischen Kulturattaché aus einem Krankenzimmer des Mount Sinai Hospitals geborgen, weil man den Wolfi Bauer ausgeraubt und niedergeschlagen in einer Hauseinfahrt in Harlem gefunden hat, weil offenbar hat er gewonnen im Poker und das kam bei seinen anderen Kombatanten nicht gut an. Und da würde ich jetzt, weil wir ein besonderes Schmankerl haben, dank Uli Schulenburg, der sein privates Fotoarchiv geöffnet hat, bitten um die Videozuspielung 3, seine kleine Slideshow, die besteht aus Fotos, die uns der Uli Schulenburg aus seinem privaten Album zur Verfügung gestellt hat und die auch die Freundschaft von Wolfgang Bauer und H.C. Artmann fotografisch dokumentiert. Das sind die beiden einander zugetan. Wolfgang Bauer am Strand von Malibu. Jetzt wissen Sie, warum im Kino die billigen Sitze vorne sind. H.C. Artmann bei Verleihung des großen österreichischen Literaturpreises, wieder in Malibu. Ich lasse Sie mal mit den Bildern allein.
Ein bisschen Musik hätte dazu gehört, aber bitte.
Stimmt, ja. Ist das nicht ein herrliches Foto? Ich wüsste so gern, wo diese Wien-Kulisse
ist. Sagok gefällt mir sehr gut. Ja.
Typische Geste. Ja. Weil das waren die Zeiten, da wurden die Schriftsteller noch in Wirtshausstuben bei Zigarettenrauch und Alkohol sozialisiert und nicht in Germanistikseminaren. Oder sehen Sie das anders, Frau Dr. Strickl? Es waren irgendwie rauere Zeiten.
Ja, und das war auch ganz normal. Beide, sie haben sich einfach mit einem Glas Rotwein zur Lesung gesetzt und gelesen und währenddessen mindestens ein Glas geleert.
Ein Glas ist gut.
Ja, ja, während der Lesung also.
Aber hast du den Peter Turini nicht erreicht? Er hätte wahnsinnige Geschichten über diese Reise gewusst.
Ich habe natürlich überlegt, den Peter Turini und auch den André Heller einzuladen, aber dann hätten wir hier eine Ringvorlesung machen müssen.
Na, kleine Zuspielung hast du machen können.
Ja, waren leider beide auf Reisen. Auch der Peter Rosa hätte uns Gesellschaft leisten wollen, aber der ist auf Lesereise und daher musst du leider mit mir vorlieb nehmen,
nein,
und mit geräuschlosen Fotos.
Ja. Nein, da war es der Peter Zenken, das ist wirklich witzig.
Ja. Und unzählige Anekdoten, unzählige Reisen und sehr, sehr viel. Genau, und natürlich mit Qualtinger. Ja. Dankeschön für diese Zuspielung. Danke, Uli Schulenburg, dass wir hier in sein privates Archiv schauen durften. Und ich würde jetzt gern überleiten auf das Böse. Weil,
das ist ein gescheiter Sprung.
Ja, das ist ein mächtiger Sprung. Weil wir haben Villon zitiert und die Schwarze Dint, wir kommen darauf zu sprechen.
Jetzt wird es böse, die kleinen Mädels sind schon im Bett, jetzt kann man über sowas sprechen.
Ja. Der Dichter muss auch böse sein und man vergisst bei der Schwarzen Tinten, es gibt in diesem Buch, kann ich auch nur empfehlen, gibt es ja nach wie vor einen wunderbaren Essay von Friedrich Polakowitsch, der eine wichtige Rolle in der Wiener Literaturszene gespielt hat, sowohl für Jandl als auch für Artmann und der mein Zeichenlehrer war im BRG 4 und Polakowitsch beginnt den Essay über H.C. Artmann mit einem Goethe-Zitat, dass der Dialekt das Element ist, aus dem die Seele der Sprache ihren Atem schöpft. Na, mehr hat er nicht braucht, dass er sozusagen die Gossensprache in Verbindung mit Goethe bringt. Und also so einfach war die Rezeption damals nicht. Und so geschmeidig war das nicht. Und aber natürlich dann beim Villon zeigt sich, wie stimmig das war, das wienerische Idiom zu verwenden. Aber H.C. Artmann war immer nur ein Dichter aus Wien, aber nie ein wienerischer Dichter wie ein Weinheber oder ähnliche. Und er hat ja dann, was das Böse betrifft, sehr nachgesetzt und daher würde ich jetzt bitten, diesen kleinen Giftpfeil abzuschießen, der sich Carrasco oder Schenker.
Ja, nein, das, ich möchte nur vorher sagen, das hat mit dem Hermiter von Toderer zu tun, der damals eine Kulturseite im Wiener Kurier betreut hat. Und der Heimito wollte den Leuten der Wiener Gruppe damals eine Literaturseite im Kurier großzügig zur Verfügung stellen. Der Chefredakteur hat die Druckfahnen zu Gesicht bekommen. Der ist alles abgefallen. Und der hat natürlich sofort und entsetzt sein Angebot zurückgezogen, weil das so unmöglich war, abzudrucken. Der Toderer hat dann daraufhin als Protest die Redaktion der Literaturseite niedergelegt. Der Chefredakteur war entsetzt, was ihm da Böses entgegenschlug. Im Gegensatz zum charmanten Wien hat sie gesagt, Böses sein war für uns Ehrensache. Morgen kommt der Schornsteinfeger. Und da wird dir den Arsch putzen. Da nützt dir kein etc. und kein Mordioho. Der führt dich aufs Klo und bemächtigt sich deines Höschens und genießt deines Röschens. Denn was so ein richtiger Schornsteinfeger ist, ist ein Hans und Kanz. Wenn Carrasco der Schänder aus dem tiefen, finsteren Walde tritt, dann scheißen sie allesamt in die Hosen und die Damen spüren zarte Zucker im After. Und die Herren glauben, sie müssen speiben vor Zorn, denn dem Carrasco ist keiner gewachsen. Oder besser gesagt, ein solcher gewachsen, dass es seinesgleichen nimmer wird haben. Zwischen Tampico und Santa Fe. Und abschließend hat er gesagt, wer unter Menschenfressern erzogen, dem schmeckt keine Zuspeis, es sei denn, sie hat Hand und Fuß.
Thomas Kling, der erste Preisträger des Ernst-Janl-Preises, ein brillanter deutscher Lyriker, Sie haben ihn gekannt, und der sehr mit Hanns Hartmann befreundet war, sagt, was typisch war für die österreichischen Lyriker, für Hartmann, für Bauer, aber natürlich auch für Jandl, Mayröcker und Priestnitz, ist, die sind nach draußen gegangen. Wo die ganze deutsche Lyrik nach innen geht und dort meistens gähnende Leere findet, sind Hartmann und Konsorten immer für Überraschungen gut. Und ich glaube, das kann man bis heute so stehen lassen. Der Thomas Kling ist ja leider viel zu früh verstorben, aber ich glaube, es ist ein allzeitgültiger Befund.
Ja, das waren einfach, das sind Dichter, die neugierig sind, und zwar auf das, was passiert, wenn in der Sprache Prozesse ablaufen, die sie anstoßen, die sie kontrollieren, aber die sich außerhalb ihres Zutuns ereignen, und natürlich auch auf das, was passiert, wenn sie Texte miteinander in Konflikt bringen und was draußen vor der Tür passiert. Also das waren eben keine Stubenhocker, sondern das waren neugierige, weltoffene Geister.
Und zu dieser Weltoffenheit zählt natürlich auch, wie du gesagt hast, dass das Wienerische 0,5% des Werkes von H.C. Hartmann ausgemacht hat. Und wenn es auch in der Wirkung des Erfolgs sozusagen ein ihn mehr oder weniger abstempelndes Werk war, aber natürlich immer zeitlebens dagegen gewehrt. Und darum war es auch wichtig, so einen kleinen Stachel wie diese Bösartigkeit zu setzen. Und zu dieser Wirkungsgeschichte der Schwarzen Dint muss man dazu sagen, wie diese Texte rauskamen und dann verlegt wurden, hat die Gattin des Verlegers dann doch bei einigen Texten irgendwie Vorbehalt empfunden. Das waren die erotischen Texte. Und Daraufhin hat der H.C. Artmann die harten Dinge wie den Ringelspülbesitzer, also Gewalt gegen Frauen, Ringelspülbesitzer, Gewalt gegen Kinder, der Kinderverzahrer, das war erlaubt, aber die erotischen Gedichte mussten hinausfliegen. Und der Artmann hat immer gesagt, ja, Blut, ja, Sperma, nein. Das ist ein Prinzip, das sich eigentlich auch die amerikanische Unterhaltungsindustrie bis heute erhalten hat. Und eins dieser Gedichte, das rausflog, hieß Die Kaiserin, die Mechert mit der Kaiserin von China. Würdest du uns diesen...
Du hast das angefangen, liest, du hast
nein,
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 gelesen.
Nein, 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 ich lese später den zweiten Grenzer vielleicht. Aber das ist bei dir in viel berufenen
Händen. Du hast aber mir danke, den Text nicht gegeben.
Die Mechert mit der Kaiserin von China, dann hast du den
doch. Siehst du
ja, ja, bitte. So leicht kommst du mir nicht aus.
Ich mechert mit der Königin von China, du hast gerade Kaiserin.
Königin von
China. Ja, du musst es ja du lesen, ich kriege leider mal den irgendwie Titel. Irgendwie auf einen Lein durchreiten. Ein König von Ägypten reitet auf ein Nüpferd. Ein König von China reitet auf einen Drochen. Ein König von Südpol reitet auf einen Pinguin. Und alle drei miteinander glauben, sie sind auch schon wer. Ich aber mechert mit der Königin von Südpol und mit der Königin von China und mit der Königin von Unter- und Oberägypten ohne Tamtam ganz bescheiden auf einen einzigen Lein durchreiten. Auf einen einzigen Lein durch. In die, was man sieben Schwäberln einer Fotografin in Violett, in Rosa, in Grän mit Kreizelstich eingestickt hätten. Und wenn der König von Ägypten und der König von China und der König von Südpol das sichert, dann treffen's alle drei der Schlag. Und ich tretet die Erbschaft an. Ja.
Hat damals nicht entsprochen, er wurde der Entartmann oder der Unartmann genannt. Der Wolfi Bauer war ohnehin immer der böse Bube. Aber ich sehe mich gezwungen, einen Abschluss zu finden, weil zu einem Ende kann man bei diesen beiden Dichtern nicht kommen. Man kann eigentlich, weil es ist eine Vorlesung.
Teil 1 der Vorlesung.
Teil 1 der Vorlesung.
Teil 2 nach der Pause. Sie bleiben sitzen, wir machen die Türen zu.
Ja, wir müssen mit dem Magister Löcker dann sprechen. Wir werden das in eine Ringveranstaltung, glaube ich, überführen müssen. Das war jetzt quasi der Vorspann. Wir haben noch viel mehr im Petto. Lieber Herr Dr. Strigl, ich muss einen Abschluss finden, aber trotzdem würde ich zum Schluss einen Satz von Ihnen haben zur Einordnung, nämlich als typisch österreichische Dichter und dessen, was von Ihnen bleibt.
Naja, wir haben schon vom Spiel gesprochen. Das Spiel ist natürlich wichtig, das Spiel mit der Sprache, das Spiel mit Rollen, der Witz, der beide auszeichnet und ja, auch das Radikale, das man auf den ersten Blick nicht als radikal erkennt. Also die Dialektgedichte sind ein gutes Beispiel. Man hat ja auch das missverstanden. Zuerst war es eine große Aufregung und dann hat man gesagt, na, das ist eh lieb und er soll doch so weitermachen. Aber es sind alles Texte, die entweder in der Drastik vieles zunächst verschütten, was man erst dann entdecken muss, oder eben in einer Form, die so geschmeidig und witzig daherkommt. Also es sind Texte, die man mehrfach lesen oder hören muss, um das ganze Potenzial zu erkennen. Und es sind beides Dichter, die sich auch selbst nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Nicht so ernst, also natürlich ernst als Dichter, aber nicht so ernst, dass sie von der Kanzel herab dichten. Also das macht sie bis heute auch frisch und lebendig für mich.
Ich glaube, dass, wenn ich das noch sagen darf, das große Problem ist, dass ein Teil des Publikums das Werk immer mit dem Dichter verwechselt. Sie glauben, wenn einer ein bäses Gedicht schreibt, dann ist er bäs. Ein bisschen Schauspielern geht es auch so.
Ich habe in einem Mörder gespielt und habe damals eine Kollegin erwürgt und nächsten Tag hat eine Dame zu mir gesagt, so bass wie sie, das kann man nicht nur spielen.
Naja,
das ist der große Irrtum.
Aber ein bisschen bös muss auch ein Dichter sein, der solche bösen Gedichte schreibt.
Also natürlich, muss, ein bisschen muss, bös muss, bin ich ja auch, genau. Selbstverständlich.
Also, was nehmen wir mit? Ich muss zum Abschluss kommen. Was nehmen wir mit? Seien Sie auf nette Art böse und vor allem greifen Sie zu Bauer, greifen Sie zu Artmann. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihnen ein bisschen Neugier und Lust auf diese zwei großartigen Dichter zu machen. Dank eurer Hilfe und natürlich bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für euer Kommen.
Und lasst und euch nichts gefallen, wie der Osten.
Dankeschön.
Es hat mir ein Brief von mir zu dir fliehen. Ein Angel, es hat mir ein Brief von mir zu dir fliehen. Eine ganze Luft voller Vögel, es hat kommen.
Das war eine Wiener Vorlesung vom 10.05.2022 mit Max Gruber, Daniela Striegel und Erwin Steinhauer, die uns die Dichter H.C. Artmann und Wolfgang Bauer nähergebracht haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern der Gemeinde Wien für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Literatur und Kultur, das sind Fixpunkte im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Ein Abonnement kann man online bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.